Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu meiner Bible Spans, einen Blick in die Bibel heute. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute, die heißt, Vergebung heilt. Wenn ich ständig krank wäre, dann würde ich mich fragen, warum. Es gibt Leute, die sind ständig krank. Ob es jetzt Frühjahr, Herbst, Sommer oder Winter ist, ist völlig egal. Die kränkeln ständig. Und wenn du Pastor bist und solche Leute kennst und siehst, dann denkst du dir natürlich, wie kann man denen am besten helfen? Und ich habe festgestellt, dass der Körper oft die Seele austrickst. In anderen Worten, seelische Zustände haben eine Auswirkung auf dein körperliches Befinden. Das darf man nicht vergessen. Deswegen meine Botschaft heute, Vergebung heilt. Dazu lesen wir mal Jakobus Kapitel 5 und ich lese da mal Vers 15 und 16. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Da steht wirklich retten, nicht heilen, sondern retten. Heilen wäre vielleicht nur körperlich, aber retten bedeutet Körper und Seele. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und jetzt Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Sag mal mit mir, Vergebung? Vergebung. Heilt. Da müssen wir unbedingt ein bisschen drüber sprechen heute. Wenn Gott dich überführt und zu deinem Herzen spricht, du sollst was ändern in deinem Leben, irgendwas lassen oder irgendwas tun, dann solltest du das schnell machen, so schnell wie es geht. Denn ansonsten kann es sein, dass du anfängst zu leiden, dass dein Körper anfängt, deine Seele zu bestrafen. Mit einem schlechten Gewissen zu leben, macht krank. Und wenn ich ständig kränkeln würde, würde ich mich fragen, ob ich nicht vielleicht irgendwas täte, irgendwas tue, was dem Herrn missfällt. Ja gut, und da gibt es ein paar Sachen, die wir möglicherweise übersehen. Ja? Sünden, an die wir uns so gewöhnt haben, dass wir die überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Aber wir leiden trotzdem drunter, körperlich. Schuld kann deine Genesung verhindern. Andererseits kann ein gutes Gewissen deine Genesung gewaltig beschleunigen. Wir sehen es mehrere Male im Wort Gottes, in Markus Kapitel 2 zum Beispiel in Vers 5. Ihr kennt die Begebenheit, Jesus lehrt und predigt und heilt und er sitzt in Kapernaum in seinem Haus und eine Volksmenge umgibt das ganze Haus, denn er hat jetzt seinen Heilungsdienst begonnen und einen erfolgreichen, da kommen jetzt die Leute von Norden, Süden, Osten, Westen. Und vier Freunde bringen einen Gelähmten, können ihn nicht ins Haus bringen, weil die Masse so dicht steht, tragen sie ihn aufs Dach rauf, decken das Dach ab, lassen den Mann runter. Ihr erinnert euch, die Geschichte kennen wir. Aber jetzt kommt was. Jesus sieht den Mann also von der Decke runterschweben und vor sich landen. Und er weiß natürlich, was sie wollen, dass der geheilt wird, er ist ja gelähmt. Aber Jesus sagt jetzt nicht, du bist geheilt. Er legt ihm nicht die Hände auf oder macht irgendwie sowas, sondern er macht was anderes. Als er ihren Glauben sah, heißt da, sagt er zu ihm, Kind, deine Sünden sind vergeben. Offenbar hat dieses Kind, das da vom Himmel auf die Erde geschwebt ist, runtergelassen von den vier Freunden, an irgendwas gelitten, innerlich, an einer Sünde, hat ein schlechtes Gewissen gehabt und hat gedacht, okay, ich leide jetzt, weil ich dies, das oder jenes verkehrt gemacht habe. Quasi als Selbstbestrafung oder als Bestrafung Gottes. Und Jesus sieht es sofort. Und er sagt, deine Sünden sind vergeben. Er sagt nicht, du wirst jetzt gleich geheilt, sondern er sagt, deine Sünden sind vergeben. So die Vergebung war in dem Fall wichtiger oder ein Schlüssel für die Heilung. Seid ihr noch da? Wichtiger Punkt. Dass die anderen sich jetzt beschweren und sagen, wer ist denn der? Denkt der, dass er der Sohn Gottes ist oder was? Dass der hier Sünden vergibt? Das interessiert uns heute Abend nicht. Was uns interessiert ist, dass Jesus dem Mann Vergebung zuspricht. Und noch was. Der Mann tut noch nicht einmal groß Buße, er bekennt seine Sünde nicht. Er glaubt lediglich, dass Jesus ihm helfen kann. Als Jesus den Glauben sieht, spricht er dem Mann Vergebung zu. Glaube heilt auch. Zunächst einmal das Sündenproblem und jetzt dann gleich das Körperliche. Jesus sagt jetzt nämlich, dann gleich drauf. Er sagt, steh auf und geh umher, nimm dein Bett und geh. Und das macht der Mann. Der steht auf, nimmt sein Bett und dann geht er. Also seine Matratze, ihr wisst schon, seine Liege, und dann geht er. Aber was ich raus will ist, erst musste die Vergebung stattfinden, dann hat die Heilung stattgefunden. Deswegen, wenn du ständig kränkelst, lass dir erst Vergebung vom Herrn schenken und dann wird es auch was mit deiner Heilung. Anderes Beispiel, Johannes Kapitel 5, der Mann am Teich Bethesda, der seit vielen, vielen Jahren, seit Jahrzehnten krank in diesen Säulenhallen lag, in diesem provisorischen Krankenhaus. Dort haben sie dann gewartet, dass das Wasser sich bewegt, dieses Teiches. Denn wenn sich das Wasser bewegt hat, dann hatte es heilende Kräfte. Aber der Mann kam nicht schnell genug in dieses Wasser, sodass er nicht geheilt wurde. Und jetzt kommt Jesus zu ihm und sagt zu ihm, willst du geheilt werden? Und der Mann sagt, ach Meister, weißt du, das ist so eine Sache. Und Jesus sagt dann zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und der Mann steht auf, geschockt von der Vollmacht und der Autorität der Stimme Christi, rollt sein Bett zusammen und stiefelt davon. Geheilt. Auf ein Wort vom Herrn hin. Später treffen sich die beiden, Jesus und der Geheilte, im Tempel noch einmal. Und da geht Jesus auf ihn zu und sagt zu ihm, geh hin und sündige nicht mehr, damit dir nicht Ärgeres widerfahre. Sündige nicht mehr. Offensichtlich hat der Mann in Sünde gelebt. Dort in diesen 5 Säulenhallen. Was kann einer, der gelähmt ist und nicht umhergehen kann, für Sünden tun? Also schwierig. Entweder er hat furchtbar über Leute hergezogen oder er hat irgendwie so ein Glücksspieltreff gehabt, in dem er die Leute abgezockt hat. Irgendwas hat er auf jeden Fall gemacht, das Jesus veranlasst hat, zu ihm zu sagen, sündige nicht mehr, damit dir nicht was Ärgeres passiert. Ich meine, krank sein bzw. gelähmt sein, ist natürlich schon schlimm. Und Jesus sagt jetzt, es kommt noch was Schlimmeres, wenn du in der Sünde verharrst. Sagen wir mal, Sünde macht krank. Vergebung heilt. Also Vergebung ist eine wichtige Sache. Jetzt kommen wir mal zu David. David hat mehrere Psalmen geschrieben, das wissen wir, eine ganze Reihe. Und er hat einige sehr, sehr interessante und sehr, sehr lehrreiche Psalmen geschrieben in dieser Sache. Ihr wisst, was mit David passiert ist und mit Bathsheba. David war langweilig, er war 50, er hatte nicht mehr so richtig die Lust, jetzt da am Manöver teilzunehmen mit der ganzen Armee. Die Männer waren alle weg, nur der König und die ganzen Frauen waren noch da. Und es ist wirklich eine blöde Situation. Mächtige Männer und schöne Frauen, auch wenn sie mit anderen Männern verheiratet sind, ist eine giftige Mischung. Und so kam es also, dass David auf seinem Balkon draußen stand oder auf seiner Terrasse am Dach und runtergeblickt hat über die Stadt Jerusalem und eine Nixe getroffen hat, die gerade gebadet hat. Und er hat sich gedacht, die und keine andere. So, er hat sie verführt, er hat sie bringen lassen, er hat sie kommen lassen, hat sie bezirzt, hat sie beschwafelt und zum Schluss hat er sie geschwängert. Eine ziemlich üble Angelegenheit. Also David macht nicht nur das, sondern außerdem lässt er noch durch einen Trick den Mann von der Bathsheba töten. So, David lädt Blutschuld auf sich und Ehebruch. Und das ist eine ziemlich unangenehme Angelegenheit. Vor allem, der bekennt es nicht vor Gott, sondern der lebt jetzt ein Jahr lang mit seinem schlechten Gewissen. Was müsste jetzt, wenn meine Theorie richtig ist, passieren? Er müsste sich schlecht fühlen, richtig? Lass uns dazu mal Psalm 32 aufschlagen. Von David. Ich lese den Psalm und kommentiere ihn. Glücklich der, dem die Übertretung vergeben ist, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in wessen Geist kein Trug ist. Glückselig jemand, der sich nicht selber was vormacht, sich selber in die Tasche lügt, sondern der ehrlich zu sich selber ist, in dessen Geist kein Trug ist. Als ich schwieg, also als er seine Sünde zugedeckt hat, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Zerfielen meine Gebeine. Plötzlich wird er anfällig für Verletzungen. Durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Der ist den ganzen Tag schlecht drauf. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand. Er spürt Druck. Die ganze Zeit fühlt er sich unter Druck gesetzt. Er ist vollkommen unentspannt. Er ist unter Druck. Tag und Nacht lastet auf mir deine Hand. Verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten. Er fühlt sich energielos. Wer war schon mal draußen in der glühenden Hitze und hatte nichts zu trinken? Da fühlst du dich nach einer Zeit nicht mehr so prickelnd, lebendig und gut, sondern nicht mehr so toll. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretung bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Siehst du, in Vers 5 dringt er durch zum Bekenntnis. Er bekennt seine Sünde, er räumt mit seinem schlechten Gewissen auf. Er erforscht sich und schaut, ob er nicht irgendwas hat, was Gott missfällt, und es bringt er vor Gott und bittet um Vergebung. Deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Es gibt auch eine Zeit, in der er nicht mehr zu finden ist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen. Schau, wenn du lang genug nicht Buße tust, nicht umkehrst, nicht umdenkst, dein Gewissen nicht aufräumst, sondern mit einem schlechten Gewissen lebst, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem Gott nicht mehr um dich wirbt. Und dann ist es so, dass du im Fluss quasi auf den Wasserfall zuhältst und dabei bist, runterzufallen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du dich dem Sog des Wasserfalls nicht mehr entziehen kannst. Deswegen sagt David hier, zu dir soll jeder Fromme beten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Gewiss, bei großer Wasserflut, ihn werden sie nicht erreichen, wenn du deine Sünden bekennst und lässt und dein Gewissen reinigst. Dann gehst du nicht unter, dann stürzt du nicht ab, sondern dann rettet der Herr dich. Vers 7, du bist ein Bergungsort für mich. Oh, schau, jetzt ist die Zuversicht wieder da. Vor Bedrängnis behütest du mich. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Jetzt ist die Freude an seiner Erlösung wieder da. Jetzt freut er sich wieder am Herrn. Denn es gibt Christen, die freuen sich nicht besonders am Herrn. Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst, spricht Gott zum Psalmisten. Jetzt, wo er sein Gewissen gereinigt hat, hört er wieder Gott. Plötzlich weiß er wieder, wo es lang geht. Plötzlich steckt er nicht mehr fest, sondern Es geht voran. Ich will dir raten und meine Augen über dir offen halten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand, triebgesteuert, mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen. Du willst nicht, dass Gott irgendwie was herbeiführt, was zur Züchtigung oder zum Gericht führt, damit du endlich tust, was du sollst. Es gibt Leute, die beten nur dann, wenn sie Schwierigkeiten haben. Dann allerdings wie die Weltmeister. Wir erinnern uns an Jakob. Erst widersteht er Gott die ganze Zeit und ringt mit dem Engel. Dann renkt er ihm die Hüfte aus und dann hängt er sich an ihn hin. Jetzt plötzlich, wo er ihn braucht, hängt er sich an ihn hin. Erst schubst ihn die ganze Zeit weg und jetzt plötzlich, wo er Probleme hat, hängt er sich an ihn hin. Also es ist nicht elegant. Aber wir wissen, bei Jakob hat es funktioniert. Funktioniert vielleicht bei dir auch. Funktioniert bestimmt bei dir genauso. Amen. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Machtkraft zu bändigen. Sonst nahen sie dir nicht. Na, wenn Gott nicht irgendwie eine Situation herbeiführt, eine Krise, kommen sie nicht zu ihm. Und jetzt nochmal das Fazit in den letzten Versen. Viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber dem Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Du musst ihm auch vertrauen, trau dafür, dass er dir vergibt, wenn du deine Sünde bekennst. Weil viele, die bekennen 10.000 Mal, was sie vor 25 Jahren mal falsch gemacht haben, und finden trotzdem keine Erleichterung. Vergebung musst du im Glauben empfangen. Du musst sagen, danke Herr, dass du mir vergeben hast. Ich nehme das jetzt im Glauben an. Denn du leidest unter den Sünden von vor 25 Jahren und vergisst darüber die Sünden von gestern und heute, in denen du ja möglicherweise auch noch lebst. Also, lass uns mal weitergehen zu Psalm 38. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, Psalm 38, Vers 2. Züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen. Hier und da und dort, überall zwickt's. Im Ellbogen, in der Hand, im Knie, überall. Deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt, wie der Druck. keine heile Stelle ist an meinem Fleisch wegen deiner Verwünschung. Jetzt hat er verwunden, jetzt hat er Wunden, die schlecht verheilen. Nichts Heiles ist an meinen Gebeinen. Er fühlt sich rundheraus krank. Er kränkelt nicht nur die ganze Zeit, er ist krank die ganze Zeit. Und jetzt sagt er auch, warum? Wegen meiner Verfehlung. Schau, die Seele und der Geist haben einen Einfluss auf den Körper. Ein gutes Gewissen ist heilsam für dich. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Schau, jetzt ist er überfordert. Jetzt hat er Überforderungsgefühle. Wenn du auch schon mal Überforderungsgefühle gehabt hast, du weißt, wie unangenehm das ist. Aber es ist wunderbar, wenn du im Gebet bist und der Herr, der ordnet deinen Tag und der renkt das alles ein, plötzlich ist das alles nicht mehr so anstrengend und schwierig. Meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last. Sie sind so schwer für mich. Alles hängt mir zum Hals raus. Alles ist so schwierig. Es geht nicht voran und überhaupt. Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Siehst du, wieder Verletzungen, die nicht heilen. Ich bin gekrümmt, sehr gebeugt. Den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Das nennt man heute Depression. Früher hat man es Melancholie genannt. Und David nennt es gebeugt einhergehen. Voll Brand sind meine Lenden. Er hat offensichtlich Verdauungsschwierigkeiten und sonstige Schwierigkeiten. Oh Mann. Nochmal, keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Also der wiederholt sich jetzt schon. Das muss irgendwie wirklich wehgetan haben. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen und schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Jetzt ist er richtig tief depressiv. Herr, vor mir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Er lebt mit Unzufriedenheit. Er begehrt Sachen, aber er kann sie nicht kriegen. Er sagt, Herr, du weißt, was ich will, aber irgendwie kriege ich es nicht. Ich bin so unzufrieden, so abgeschnürt. Mein Herz pocht. Bluthochdruck. Verlassen hat mich meine Kraft, wieder Kraftlosigkeit. Das Licht meiner Augen, ne, auch das habe ich nicht mehr. Jetzt sieht er auch noch schlecht. Und er ist ungefähr 2300 Jahre vor der Erfindung der Brille. Meine Lieben und meine Gefährten stehen fernab von meiner Plage. Einsam, er fühlt sich einsam und entfremdet von seiner Familie, von seinen Freunden. Die mir nach dem Leben trachten, die legen Schlingen. Paranoia. Jetzt lebt er mit Paranoia, kannst du das sehen? Also das ist kein glücklicher Mensch hier. Der Typ mit seinem schlechten Gewissen. Die mein Unglück suchen, die reden von Verderben und sinnen Betrug den ganzen Tag. Der traut sich schon gar nicht mal aus dem Haus raus, weil alle hinter ihm her sind. Aber ich bin wie ein Tauber, ich höre es nicht. Wie ein Stummer, der seinen Mund nicht aufmacht. Ja, ich bin wie einer, der nicht hört, in dessen Mund keine Entgegnungen sind. Der ist nicht schlagfertig. Er ist langsam im Hirn. Also ich sag mal, mit einem schlechten Gewissen zu leben, hat viele Nachteile. Denn auf dich, Herr, harre ich. Du wirst antworten, Herr, mein Gott. Ja, langsam biegt er um. Ja. Ich sprach, oh, dass sie nicht über mich spotten. Ich bin am Straucheln. Und jetzt kommt endlich Vers 19. Endlich, es hat 19 Verse gedauert. Aber jetzt kommt's. Ich bekenne meine Schuld, ich bin bekümmert wegen meiner Verfehlung. Endlich, jetzt gibt er zu, ja, ich habe ein schlechtes Gewissen, ja, das stimmt. Was immer das ist, das er gerade gemacht hat, was verkehrt war und schlecht war, wofür ihn sein Gewissen verklagt hat, wissen wir nicht genau, aber er hat es gewusst und du weißt es auch. Ich bekenne meine Schuld. Verlass mich nicht, Herr, sei nicht fern, eile zu meiner Hilfe, Herr, meine Rettung. Immerhin, er hat die Kurve gekriegt. Aber jetzt lass uns noch Psalm 51 auch schnell anschauen. Ein paar Verse aus Psalm 51. Vers 2 wieder von David, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. Lass mich das auch noch sagen. Wir haben es gerade davon gehabt, von dem Punkt der Nimmerwiederkehr. Irgendwann kommt der Punkt, wo es abwärts geht, wo Gott dir nicht mehr vergibt. Das heißt, er vergibt dir schon noch, aber es kommen dann halt Krisen auf dich zu. Der Herr möchte, dass diese Krisen nicht zu dir kommen, deswegen sagt er, bring dein Gewissen in Ordnung. Bring die Sache endlich in Ordnung. Gott hat ein Jahr lang gewartet, bis er den Nathan zu David gesandt hat. Ein Jahr lang hat David so schlecht gelebt, so gelitten, war so krank, war depressiv, war kraftlos und hat nicht den Mund aufgebracht und hat seine Schuld vor Gott gebracht. Hat er nicht gemacht, ein ganzes Jahr lang. Und eben deswegen, weil der Prophet Nathan zu ihm kommen musste, Deswegen sind einige schlechte Dinge, schlimme Dinge dann in seinem Leben passiert. Er hat durchs Schwert des Kriegers den Uriah töten lassen. So wird Gott jetzt es erlauben, dass sein Sohn, Davids Sohn Absalom, den Vater bekriegt mit dem Schwert. David hat dem einen Mann die Batseba weggenommen. Sein Sohn Absalom wird auf derselben Terrasse 10 von Davids Frauen hernehmen. Furchtbare Sache. So, wenn der Herr dir zeigt, bring das in Ordnung, dann bring das schnell in Ordnung, damit nichts Schlechtes passiert. Denkt an Jona. Wie viele Tage hatte Ninive? Jona hat gesagt, 40 Tage, noch 40 Tage. 10, 20, 30, 40. Noch 40 Tage und dann ist Ninive nicht mehr, wenn ihr nicht Buße tut. 40 Tage. Gott hat ihnen 40 Tage gegeben. Und sie haben Buße getan. Sie sind umgekehrt, sie haben ihr Gewissen erforscht, sie haben erkannt, ja, was wir da gemacht haben, Pyramiden aus Totenköpfen bauen, ja, aus den Köpfen unserer Feinde ist nicht so gut. Haben Buße getan und Ninive gibt es bis zum heutigen Tag. Also es gibt eine Zeit, in der du dich vorm Herrn äußern kannst und sagen kannst, Herr, vergib mir. Und denk dran, das ist das, was der Herr hören will. Er will, dass du ihm bekennst, was du getan hast, und dann vergibt er dir. Und dann bekommst du von ihm die Kraft, das zu lassen, was immer dir ein Problem macht. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Gnade und tilge mein Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit. Wasche mich völlig von meiner Schuld, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt, gegen Uriah und Batseba, aber eigentlich gegen Gott. Und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist und in deinem Reden rein erfunden wirst in deinem Richten. Siehe, in Schuld bin ich geboren, du hast Lust an der Wahrheit im Innern, im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. David weiß, wenn er die Sünde bekennt, dann vergibt Gott ihm. Entsündige mich mit Ysop. Was bedeutet das? Ysop ist ein Strauch, der in der Wüste wächst. Den hat man genommen und hat ihn ins Blut des Opfers getaucht. Und dann hat man die Häuser damit besprengt oder die Leute und auf diese Art und Weise ihnen Vergebung zugesprochen. Ein Ysop und das Blut des Passahlammes wurden hergenommen, um die Häuser der Israeliten in Ägypten vor dem Todesengel zu bewahren. Unser Blut, das uns vor dem Todesengel bewahrt, ist das Blut Christi. Es ist unser Blut im weiteren Sinn. Na, aber ihr wisst, was ich meine. So, errette mich, Herr, von Blutschuld und lass wiederkehren die Freude meines Heils, stütze mich mit deinem willigen Geist. Das ist schon mal ganz gut. Wenn du also Buße tun willst, wenn du umkehren willst, dann schau dir mal Psalm 51 an und bete diesen Psalm 51. Und dann wird es wieder was mit dir. Amen. Okay, jetzt lass mich vielleicht noch ein paar Sünden aufzählen, die wichtig sind und mit denen du was anfangen kannst. Wenn du also ständig kränkeln tust, was könnte das sein? Wir haben einen Hinweis im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, und zwar in den Versen 30 und 31. Das ist ein Echo von dem, was Jesus sagt in der Bergpredigt. Richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet werden. Paulus sagt, deswegen sind viele von euch schwach und krank und etliche sind entschlafen, weil ihr nicht euch selber richtet, sondern alle möglichen anderen. Wenn ihr aber mal über euch selber herziehen würdet, so wie ihr über andere herzieht, dann würdet ihr nicht gerichtet werden. In anderen Worten, dann hättest du viele Probleme nicht. Dann ging es dir besser. Also über andere herziehen in einer ungerechten Art und Weise sorgt dafür, dass es dir schlecht geht. Nicht dem, der hört es ja gar nicht, sondern dir geht es dann schlecht. Und viele sind krank deswegen und etliche sind entschlafen, sagt Paulus zur Gemeinde, christlichen Gemeinde in Korinth. Musst du dir mal überlegen. Und eine andere wichtige Sünde, mit der wir leicht zu tun haben, das ist Undankbarkeit und Murren. Wenn du ständig über dein Auto lästerst oder über dein Haus, du, Gott hat ein schlechteres Auto, ein schlechteres Haus für dich. Also wenn es nicht gut genug ist, dann hat er was anderes für dich. Dank ihm vielmehr, dass du nicht mehr dort wohnst, wo du schon mal gewohnt hast, in der Bruchbude. Sei dankbar, kultiviere einen Geist der Dankbarkeit. Ich sage, der Dankbarkeit heilt auch. Dankbarkeit ist auch gut für dich. Und dieses Murren, erinnert euch. 4. Mose Kapitel 21. Das Volk hat gemurrt. Manna, bah, Mose, bah, Gott. Und so haben sie also gemurrt. Die Seele des Volkes wurde kurz auf dem Weg. Es war ihnen alles zu eintönig, zu langweilig. Und dann kamen feurige Schlangen ins Lager. Die waren vorher auch schon in der Wüste, aber von denen sind sie bisher bewahrt gewesen. Jetzt plötzlich können diese Schlangen ins Lager. Und dann beißen sie viele, viele sterben. Und dann passiert was Interessantes. Mose bekommt ein Wort vom Herrn, er soll eine eherne Schlange machen. Die soll er an ein Kreuz hängen quasi, auf einem Pfahl aufrichten. Und alle, die diese Schlange anschauen, die werden geheilt. Also nicht auf die Schlange auf dem Boden schauen, sondern auf die Schlange, die erhöht wurde. Und diese Schlange, die erhöht wurde, ist ein Symbol für Jesus. Sagt Jesus selber in Johannes Kapitel 3. Amen. Also, letzter Gedanke. Das, was sie krank gemacht hat, das hat Gott auch hergenommen und verarbeitet, um sie zu heilen. Die Schlangen haben sie gebissen und krank gemacht. Die eherne Schlange, der Blick auf die eherne Schlange, hat sie geheilt. Wisst ihr, was diese eherne Schlange symbolisiert? Die tote, gekreuzigte Schlange. Den Fluch des Gesetzes. Den Fluch der Armut, der Krankheit und des Todes, der Depression, des Wahnsinns, des Leidens am schlechten Gewissen. Denkt dran, Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Wenn du das bedenkst und darauf blickst, dass du losgekauft bist vom Fluch, dass die Schlange, die du hängst, tot ist, die dich nicht mehr beißen, dass sie dich nicht mehr beißen kann, sondern vielmehr dich heilt, dann ist schon mal gut. Gott benutzt das, worunter du gelitten hast, und verarbeitet es und macht was Gutes draus, sodass du zum Schluss sagen kannst, es war gut, dass ich bedrängt war, denn die Bedrängnis ist mir zum Heil geworden. Gott macht aus Mist Dünger. Amen. Aber jetzt muss ich Schluss machen. Ich habe jetzt genug gesagt. Amen. Lass uns noch beten miteinander. Das ist eine gute Gelegenheit. Amen. Lass uns noch beten miteinander und Gott um Vergebung bitten. Na, bete ruhig mit. Zunächst laden wir Jesus in unser Leben ein. Sag einfach mit mir, Vater Gott, ich glaube, dass Jesus dein Sohn ist, dass er für mich gestorben und auferstanden ist. Herr, vergib mir meine Sünden. Mach mich neu. Und Herr, ich empfange ewiges Leben. Jetzt. Dann schnaufst du mal tief ein. Und jetzt ist dir vergeben. Jetzt bist du ein Kind Gottes. Und jetzt geht's aufwärts mit dir. Amen. Gottes Segen.